Das Mysterium der künstlerischen Ausdrucksform. Eine etwas andere Fassung des gleichlautenden Kapitels im Buche Mehr Licht. Es gab eine Zeit, und vielleicht mag sie noch nicht zu Ende sein, da man Körper und Seele feinsäuberlich zu scheiden suchte. Wer der Seele dienen wollte, der glaubte beinahe, des Körpers nicht zu bedürfen, hielt ihn bestenfalls für ein lästiges Bleigewicht, das nur die Seele niederziehen könne, für ein vielleicht notwendiges, aber gräuliches Übel, ein widerwärtiges Hindernis aller seelischen Entfaltung. Man suchte den Körper nach Möglichkeit abzutöten, um die Seele frei zu machen, und ahnte nicht, dass die Seele eine gähnende Leere, ein inhaltloses, unendliches, bestimmungs- und grenzenlos wäre, ohne den Reichtum, den ihr der Körper gibt. Man wusste nicht, dass wir keinen einzigen Gedanken denken können, der nicht im Körper seine analoge Beziehung, seinen eigentlichen Inhalt real ausgedrückt fände, dass all unsere Vorstellungsbilder, selbst die kompliziertesten, im Körper vorgebildet sind. Aber auch heute sind noch die wenigen zu zählen, die da wissen, dass beim Denken etwas mehr in Tätigkeit gesetzt wird als nur das Gehirn. Der Vorgang jeglichen Denkens und was wir fühlen und empfinden nennen, ist nur eine besondere Abart des Denkens, die zu genau der gleichen Schärfe und Sicherheit empor entwickelt werden kann, ist dem blitzschnellen Aussenden bewusster und unbewusster Fragen vergleichbar, auf die meist mit der gleichen Schnelligkeit die Antwort erfolgt. Bei jedem Gedanken, und sei er noch so abstrakter, noch so sublimer Art, sendet unser Gehirn gleichsam einen Kundschafter aus in jene Teile des Körpers, die der Art des Gedankens entsprechen, und fast im gleichen Moment kehrt der Bote zurück und berichtet von seinen Findungen. Es ist nicht leicht, diesen Vorgang im Rahmen einer kurzen Abhandlung zu erklären. Beispiele mögen zum eigenen Forschen anleiten, aber auch da können nur die einfachsten Fälle herangezogen werden. Nehmen wir an, ein Mensch denke über den Standpunkt nach, den er in irgendeiner Frage einzunehmen willens sei. Er kann den Begriff Standpunkt unmöglich denken, ohne einen Strom vom Gehirn bis zu den Ganglienknoten seiner Füße zu senden, mag er sich dessen bewusst sein oder nicht, und in den Füßen, nicht im Gehirn, empfindet er, was der Begriff Standpunkt besagt. Das Gehirn empfängt nur die Botschaft und stellt die bewusste Empfindung fest. Ein anderes Beispiel. Man denkt, ich weiß etwas vom Hörensagen. Hier werden gleich zwei Ströme ausgesandt, einer zum Ohr und einer zum Mund. und bei der Botschaft, bei der Rückkehr, veranlasst erst das Bewusstwerden des eigentlichen Wortinhalts. Ähnlich geht es bei Worten wie Handreichung, Fortschritt, Niederlage etc. etc. Je stärker die betreffende Körperstelle reagiert, je besser die Verbindungsdrähte, die sensorischen Nerven Frage und Botschaft leiten, desto intensiver wird der Inhalt des Wortes gefühlt, desto sicherer wird der Gedanke verstanden. Ich habe hier absichtlich nur die allereinfachsten Beispiele gewählt und man könnte ein ganzes Wörterbuch mit der Aufzählung ähnlicher Beispiele füllen. Hier enthält noch das gedachte Wort selbst schon den Hinweis auf einen Körperteil oder eine körperliche Funktion. Der Vorgang ist aber der gleiche, wenn wir etwa das Wort Gewölbe denken. Blitzschnell erfüllt der ausgesandte Strom das Innere der Schädeldecke, während er bei dem Worte Kuppel das Äußere des Schädels umfasst und seine Botschaft zurückbringt. Je mehr sich die Begriffe dann dem Abstrakten nähern, um schließlich scheinbar völlig abstrakt zu werden, desto schwieriger wird zuerst das Auffinden der entsprechenden Analogien des Körpers für die Ströme, die das Gehirn aussendet, und eine neue Begriffsbildung, die ihrem Urheber nur deshalb gelang, weil die von seinem Gehirn ausgesandten Ströme im Körper Verhältniswerte vorfanden, die noch nie von den Strömen eines anderen Gehirnes gefunden wurden, bleibt so lange bei anderen unverstanden, bis auch die Ströme, die ihre Gehirne aussenden, die in Frage stehenden Verhältniswerte im eigenen Körper finden. So haben wir den ganzen Reichtum unseres Fühlen und Denkenkönnens vom Körper empfangen und längst, bevor der Mund des Kindes Worte einer willkürlichen Verständigungskonvention stammen lernt, ist das kleine Menschenwesen voller Sprache. Es gibt gewisse uralte Lehren, die nur wenigen zugänglich sind und die mit aller Sicherheit verkünden, dass des Menschengeistes zeitweilige Verbindung mit dem Körper lediglich erfolge, um dem Geiste zur Individualisierung zu verhelfen, um ihm Vorstellungsinhalt zu geben und ihn zu Wort kommen zu lassen. Doch ich will hier nur von Dingen reden, die allen zugänglich und sicher erfahrbar sind, und meine Erörterungen sollen uns weiterführen zum Verständnis der künstlerischen Ausdrucksform, der Wirkungsmittel des bildenden Künstlers. Mag auch beim Maler in erster Linie an das Auge gedacht werden, während man im Bildhauer ein besonders ausgeprägtes Tastempfinden vermutet, so bildet doch für beide Kunstarten das, was man den Tastsinn des Auges genannt hat, die gemeinsame Rezeptionsbasis. Aber innerlich erfasst, künstlerisch verstanden, wird das aufgenommene wieder nur mit Hilfe des Denkmechanismus, mit Hilfe der Ströme, die das Gehirn in die verschiedenen Teile des Körpers sendet, um sich dort seine Antwort zu holen. Das Gleiche gilt für den Beschauer des vom Künstler geschaffenen Kunstwerkes, sofern er überhaupt willens ist, es nachzuerleben. Der Künstler suggeriert durch die von ihm geschaffenen Ausdrucksformen dem Beschauer, was er selbst innerlich erlebte. Verhält sich der Beschauer nicht passiv, ist er in andere Betätigung seines körperlich-geistigen Denkvermögens verwickelt, dann wird die Suggestion nicht bemerkt, wie stark sie auch sei. Ergibt er sich aber der Suggestion, so wird sie umso intensiver wirken, je besser die Ströme vom Gehirn zu den einzelnen Körperstellen bei ihm eingearbeitet und je mehr des Künstlers Schaffenserlebnis gerade von solchen körperlichen Antwortpunkten angeregt war, die auch im Beschauer bereits gewohnheitsmäßig oder doch leicht gefunden werden. Alles, was das Auge des Künstlers dem Gehirn vermittelt, löst dort als Bildgedanke seine Ströme aus und sendet sie nach jenen körperlichen Antwortpunkten, die seiner Art entsprechen. Und erst die Antwort bringt dem Gehirn das Verstehen des aufgenommenen Bildes. Nehmen wir an, es werden etwa Tannenzweige in ihren äußersten Verästelungen wahrgenommen. Sofort geht ein Strom vom Gehirn zur Hand und wieder zum Gehirn zurück, denn die fragliche Form wird uns nur verständlich im Gefühl der ausgespreizten Hand. Die Wahrnehmung eines Laubbaumes von beiläufiger Kugelform wird zur Folge haben, dass der Strom, der vom Gehirn ausgeht, sofort den ganzen Kopf umfasst und so das Verständnis dem Gehirn zurückbringt. Tragendes Gebälk wird mit Hilfe unserer Schultern, unserer Arme verstanden. Die Pfeiler einer Brücke verstehen wir als unsere gespreizten Beine. Die Brücke selbst wird durch die Empfindung des gekrümmten Rückens verständlich. Bei einem Kirchturm verstehen wir das Fundament durch unsere Füße, alles Übrige durch Beine und Rumpf in straff aufrechter Haltung und den obersten Teil durch die Empfindung des Kopfes, wobei das Dach durch die Empfindung unserer Schädeldecke uns zum Verständnis kommt. Dass die Fenster eines Gebäudes durch unsere Augen, die Türen durch den Mund verstehbar werden, haben Karikaturisten und fantastische Zeichner schon zur Genüge ausgenützt. Auch alle Farbempfindungen sind nur durch Beihilfe des Körpers möglich. Doch sind hier die körperlichen Antwortpunkte mit dem Aufnahmeapparat selbst identisch. Für jede außen wahrnehmbare oder vorstellungsmögliche Farbe findet sich das körperliche Analogon im Auge selbst. Wird also eine Farbe wahrgenommen, so gelangt die Wahrnehmung zuerst vom Auge ins Gehirn, setzt dort Ströme in Bewegung, die in das körperliche Auge zurückfluten und sich die in ihm enthaltenen Analogiepunkte suchen, um mit der Antwort ins Gehirn zurückzukehren, wo dann erst die Farbe bewusst verstanden wird. Farbenblindheit ist nichts anderes als die partielle oder absolute Unfähigkeit eines Auges zur verlangten Antwortfunktion. Es würde ins Uferlose führen, wollte man die stete Rückwirkung des Körpers auf den Geist in allen ihren einzelnen Phasen von dem Erlebnis des Schaffensanstoßes beim Künstler bis zum Kunsterlebnis des Betrachters aufzuzeigen versuchen. Ob sich der Künstler den Formen und Farben der Natur nahe hält oder ob er ein Kunstwerk aus völlig naturfremden Formen und Farben schafft, stets wird das Gehirn im Körper nach den Analogien, nach den Antwortpunkten suchen, und ein Verständnis des Werkes ist nur möglich, wenn die entsprechenden Antwortpunkte gefunden werden. Dass auch die Tonkunst uns nicht ohne Hilfe des Körpers zugänglich ist, bedarf wohl nach allem Gesagten kaum mehr der Erwähnung. Jede Tonvibration, jedes Intervall, jeder Rhythmus ist im Körper vorgebildet und nur die Auffindung des Antwortpunktes im Körper bringt das Verständnis. Die vorliegenden Erörterungen wollen nichts weniger als erschöpfend sein. Sie können kaum mehr als kurze Hinweise geben, denn der Stoff ist unübersehbar. Es genügt, wenn es mir gelungen sein sollte, Künstler und Kunstgenießende zu einem größeren Verständnis der Funktion zu führen, die der Körper sowohl beim Vorgang der künstlerischen Konzeption und des Schaffens wie beim Nacherleben eines Kunstwerkes ausübt.